Herzlich willkommen zu den Gleichmutproben, eurem Lieblingspodcast für Lebensphilosophie, Spiritualität und Nachhaltigkeit. Ich bin Leander Greitemann, Autor, Speaker, Musiker und das hier ist
Alexander Metzer, der sich gerade fragt, warum du eigentlich so nah ins Mikrofon gegangen bist, wenn wir doch beide mit dem gleichen Abstand ins Mikrofon sprechen wollen.
Juhe! Weil wir immer dahin gehen, weil es einfach schöner
geht. So, dann geht immer einer vorne, einer so zurück. Ja, das, ja. Wenn dann gleichzeitig babbeln, bumm.
So machen wir das.
Ja, Freunde der Nacht, wir sprechen heute über Lebensträume, haben wir uns überlegt.
Genau, und zwar in unserem, also einem ganz konkreten Beispiel und dann natürlich auch nochmal allgemein, aber vor allem das Erreichen. Oft haben wir ja auch darüber gesprochen, inwiefern die Quatsch sind, denen hinterher zu rennen. Aber heute reden wir auch über die Effekte des Erreichens, auch auf persönlicher Ebene, aber natürlich auch allgemein philosophisch, was man daraus für Schlüsse ziehen kann. Denn ich habe am Wochenende zum ersten Mal auf der Mainstage gestanden vom Greater Festival vor zum ersten Mal in meinem Leben fünfstelligen Anzahl an Leuten ungefähr, wahrscheinlich so in etwa 10.000 Menschen und übers Wochenende verteilt vielleicht sogar noch mehr Menschen erreicht. Und du standest zum ersten Mal, wir haben noch vor 2 Wochen drüber gesprochen oder so, oder dass du es bisher noch nicht standest, aber auch jetzt warst du einmal auf einer Greater-Bühne, kann man sagen.
Ja, das stimmt. Stimmt, in der letzten Folge habe ich noch gesagt, wenn ihr euch erinnert an die Folge, dass das tatsächlich vor vielen Jahren, als ich auch so angefangen habe mit Persönlichkeitsentwicklung und du brauchst eine Vision und Vision Board und da so die großen Lebensträume draufgeklebt und eins, ich erinnere mich nicht mehr an viele, die ich da hatte, Bilder, aber eins davon war auf jeden Fall damals noch Gedankentanken, gab es Greater noch nicht, Gedankentanken, das fand ich nämlich damals ganz toll, war auch mal, meine Partnerin hatte mir damals sogar auch mal ein Live-Ticket für eine kleinere Veranstaltung in Frankfurt mit 5 Speakerinnen, Speaker. Und das waren tolle Inhalte, das waren tolle neue Impulse, das fand ich ganz großartig und das war so die Zeit, als ich mich überhaupt zum ersten Mal mit dem Thema Speaker werden können und dass es überhaupt auch ein Berufsbild ist und so, wurde mir da klar. Und da habe ich gedacht, wow, was muss das für ein Gefühl sein, mal auf so einer Bühne zu stehen, so viele Leute, die dann jubeln, krass, was muss das mit einem machen, Wahnsinn, dann kann es nur noch bergauf gehen, das waren so die Gedanken. Und dieser Zettel hing auch eine gute Zeit lang in meinem Arbeitszimmer, Büro. Und irgendwann habe ich aber dieses Vision Board auch aufgelöst. Und wenn ihr euch an die letzte Folge erinnert, war ja der Turn, dass es keinen Turn gab. Anders als beim Herrn Greitemann, der dann da wirklich gelandet ist, habe ich gesagt, ja, bei mir gibt es halt keinen Turn, ich habe es halt nie geschafft. Uh-huh. Und jetzt, 14 Tage später, aber fairerweise muss man dazu sagen, du hast mich ja quasi am Zaumzeug, hast du mich ja da
aufgeführt,
geschleppt. Ohne dich wäre ich da nicht stattgefunden.
Ja gut, ohne Dieter wäre ich da auch vielleicht nicht stattgefunden.
Ja gut, stimmt.
Also es ist ja immer irgendwie.
Aber es war toll. Ja. Es war schön, es war der Raum, wo du damals auch den legendären Bischof-Musik-Vortrag hattest.
Ja.
Die älteren Zuhörenden werden sich erinnern. Damals saß ich noch mit Jolli und Bella im Publikum und habe das live miterlebt. Und in dem Raum hat das stattgefunden.
Ja, insofern, das war eine auch schön.
Große Freude. Und an der Stelle, wir müssen es einfach sagen, weil ich es so krass finde. Und ich biete dir diese Bühne, weil wenn du es erzählen würdest, wäre es wahrscheinlich, würde es arrogant klingen, aber wenn ich es erzähle, ist es sympathisch, denn der Mann, der hatte ja ein Seminar und es wollten einfach 600 Leute in diesem Raum, 600 Leute wollten zum Lee. Oder sie haben gehört, und dass ich vielleicht auftrete.
Ja, genau, das können, die haben das schon geahnt. Haben dich gesehen. Dass, und es haben nur 200 reingepasst. Das heißt, die VeranstalterInnen vor Ort waren völlig aufgelöst.
Die mussten dann den Raum komplett leer machen. Und da waren Menschen in dem Raum, die sind nur in das Seminar vorher reingegangen, damit sie dann einen Platz sicher hatten beim Lee. Also das war wirklich krass. Da gab es Diskussionen. Ja. Wir standen mit ganz betretenen Mienen so im Nebenraum und haben das so am Rande mit.
Ich habe noch versucht, mich einzumischen, aber war auch nicht. Aber dann hat er sich zum Glück reingemogelt. Insofern gut gemacht, Junge, wenn du das jetzt hier hörst. Ich wollte noch, bevor es gleich untergeht, bevor wir in diese ganzen Erfahrungen reintauchen, wollten wir noch einmal danken, weil wir haben beim letzten Mal für Coffee aufgerufen.
Genau, ich habe
also, dass wir kein Patreon mehr haben.
Wir können es auch jetzt machen, wo wir gerade von Community sprechen.
Genau, also wir haben ja beim letzten Mal gesagt, dass es toll wäre, wenn ihr Lust habt, immer mal uns so einen kleinen Kaffee zu spendieren, dass wir wenigstens die Kosten fürs Hosting drin haben. Und da sind ein paar Spenden reingegangen.
Kaum redet man drüber, schon funktioniert.
Das ist Wahnsinn. Ne? Manchmal muss man wirklich darauf hinweisen.
Wahnsinnige Erfahrung. Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Lisi für zwei Kaffee. Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Nadine für zwei Kaffee. Und jetzt kommt Trommelwirbel. Jetzt bedanken wir uns bei Dominik.
Alter.
Dominik.
Dominik hatte richtig Bock.
Was ist denn da los?
Nachgeholt. Dominik. Ist geil. Was hat der denn für einen Betrag? Komm, wir sagen es aber.
Nee, wir sagen nicht den Betrag. Das wäre zu krass. Aber Dominik, ganz ehrlich, wenn du deine Kontoauszüge durchgehst und feststellst,
dass du aus Versehen dich an die Stelle
vertan hast, dass du das Komma an der falschen Stelle gesetzt hast, kontaktiere uns. Wir verstehen, wir können auch nicht gut mitzahlen. Ja. Wenn das deine Absicht war, dann danken dir wir auch nochmal ganz herzlich. Aber ey, das war mega.
Wenn nicht, dann können wir es dir auch zurück.
Genau. Falls es versehen war, melde dich. Falls es absichtlich war, herzlichen Dank. Aber auch, ey, wir freuen uns auch über einen Kaffee. Wir freuen uns über eine kleine Zuwendung von euch, einmalig, mehrmalig. Wie ihr Bock habt, das kommt an. Herzenswärme und Danke gehen raus an euch. Also wir waren da und sind sehr berührt, ob des Zahlungseinganges.
Yes, also ich würde gerne mal jetzt nochmal drüber sprechen, weil ich glaube, also es lohnt sich, da tiefer einzusteigen, weil gewisse Sachen, die ich vorhabe zu erzählen, vielleicht auch erstmal gar nicht so attraktiv klingen von der Haltung her oder von dem, was das fürs Leben bedeutet. Denn bei aller Dankbarkeit und Schönheit dieser Erfahrung ist auch das keine, für mich jetzt zumindest erstmal absehbar, keine lebensverändernde Erfahrung. Es war super schön. Ich habe zwischendrin auch so einen Moment, gerade in der ersten Pause gehabt, wo ich so richtig, wo es so übersprudelnde Lebensfreude, ich dachte, geil, Alter, ich sitze hier, die Leute geben Szenenapplaus. Ich habe ja ich glaube, ich habe in der letzten Folge auch einmal angedeutet, dass es ja nicht ganz klar ist, wie das wird und ob es total chaotisch ist. Es war ein tolles Licht, es war ein toller Sound, es waren direkt in der ersten Pause viel mehr Leute da, als ich das gedacht hätte. Die waren voll da, die haben zugehört, es war Ruhe, die haben zwischendrin applaudiert, mitten im Song mehrfach. Als ich dann in späteren Pausen wiedergekommen bin, haben die, obwohl ich nicht angekündigt wurde, von sich aus angefangen zu jubeln. Ich habe von Leuten gehört, dass sie extra wegen mir nur in die Pause quasi hingekommen sind für meinen 10-Minuten-Beitrag, weil sie das so toll fanden. Also es ist viel besser gewesen als meine Hochrechnung und es war auch ein total schönes Gefühl, auf der Bühne zu sein. Und gleichzeitig ist es wieder auch bestätigend auf eine Art für mich zu sehen, wie irrelevant das für mein Leben ist. Also es ist total schön, es haben auch einige Leute danach geschrieben, also auch aus der Handpan-Szene, die nicht da waren, Alter, wie krass ist das denn? Ist das vielleicht das größte Handpan-Solo-Konzert, was jemals gespielt wurde? Also hat jemals irgendjemand anderes alleine Handpan vor so vielen Leuten gespielt? Was verrückt wäre, wenn das wirklich so wäre, weil es da wirklich andere gibt, die quasi diesen Titel mehr verdient hatten, weil die, also so was das Handpan-Spielen angeht. Also gerne, ja, wenn ihr Infos dazu habt, finde ich witzig. Aber selbst das, also es ist irgendwie funny, aber auch das verändert jetzt erstmal nichts für mich. Es hat bestimmt einen Einfluss auf mein Standing in der Handpan-Welt, was toll ist, all die Bilder, das ist toll. Ich freue mich auch auf die Aufnahmen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich denke, oh, ich muss unbedingt nächstes Jahr das wieder machen. Ich würde mich total freuen. Ich würde mich auch freuen, wenn ich noch vielleicht nicht in den Pausen spiele, sondern vielleicht sogar mal einen richtigen Slot bekomme. Ich wäre auch bereit, was dafür zu tun. Aber ich merke, und das finde ich auf einer Ebene total schön, auch wenn das ja erstmal enttäuschend ist. Also die Leute wollen ja lieber hören, ja krass, also ich war danach, ich bin noch bis heute high, das trägt mich bis jetzt. Das ist jetzt 4 Tage her, aber wenn ich daran zurückdenke, geht mein Herz auf und es ist alles super schön.
Du musst auf jeden Fall sagen, und ich bin der Beweis, wenn ihr nur an euch glaubt, wenn ich es schaffen kann, dann könnt ihr es auch schaffen. Dann kann es jeder schaffen.
Ja, und weil dann seid ihr nicht nur, freut ihr mich für mich, sondern habt auch selber Hoffnung, dass es für euch auch noch funktionieren könnte, dass man diese Freude in diesem Leben noch erreichen kann. Und ich will uns allen diesen Zahn ziehen und ich habe hieran jetzt wieder gemerkt, dass mir das selber auch echt über die letzten Jahre noch mal viel besser gelungen ist, mir diese Zähne von Erfolg und ich muss auf irgendwelche großen Bühnen, damit es mir gut geht, mir immer mehr zu ziehen. Und das habe ich an 2 Sachen gemerkt. Zum einen, dass ich wirklich wenig aufgeregt war. Also, dass ich so wirklich mit heiterer Gelassenheit da raus bin und dachte, also schon, ne, also jetzt nicht null, ich so habe schon gemerkt,
Grundanspannung wird
klar,
da gewesen sein.
Grundanspannung ja. war da gewesen, aber die war nicht viel höher als jetzt bei einem normalen Vortrag, wo, und ich bin bei einem normalen Vortrag auch super wenig aufgeregt, also ich habe mal so, ich habe irgendwie gesagt, keine Ahnung, 3 von 10 oder so vielleicht aufgeregt. Also, aber eher so, ach, habe mich gefreut und so, und aber weil auch, ist für mich komplett egal, also nicht komplett egal, aber weitestgehend egal ist, was dann daraus passiert. Ich bin da, ich gehe auf die Bühne und dann gucke ich, was passiert. Und es muss sich daraus nichts entwickeln, ich muss das nicht unbedingt wiederhaben, ich muss da nicht was mitmachen. Ich sehe das als absolutes Geschenk und Privileg, dass ich auf dieser Bühne sein darf, weil es mir in dem Moment schon was bedeutet, für so viele Menschen diese Musik zu spielen. Das macht schon mehr mit mir in der Regel, als wenn ich in meinem Wohnzimmer sitze. Es gibt auch Momente, wenn mich ein Song total berührt und eine Melodie, die ich finde, dass ich auch in meinem Wohnzimmer ein ähnliches Gefühl habe wie auf dieser Bühne, aber wahrscheinlich, aber nicht regelmäßig. Also es macht natürlich was mit mir, dass so viele Leute dazu hören. Und ich glaube, dass diese geringe Anspannung auch ein Teil davon ist, dass Scheitern völlig in Ordnung ist, dass so wenig Erwartungen daran geknüpft sind. Und ich glaube, je mehr man sagt, oh, das muss jetzt, das und das muss passieren, das muss ich jetzt erreichen, ich darf keinen einzigen Fehler haben, ich muss mich auf diese Art präsentieren, das muss sich daraus ergeben, dass dann natürlich vorher die Nervosität auch viel höher ist, weil man kann scheitern. Und ich konnte einfach nicht scheitern, weil es gab nichts, wo ich gesagt hätte, da wäre ich jetzt gescheitert. So, also das ist wirklich in dem Moment vollkommen in Ordnung. Und ich muss aber noch dazu sagen, fairerweise, wenn ich jetzt einen Vortrag gehalten hätte, dann wäre ich auf jeden Fall, also vermute ich, dass ich schon deutlich aufgeregter gewesen wäre. Weil, also so, dann, also es ist so außer Konkurrenz mit der Handpan-Musik, ich fühle mich da eh sicher, ich weiß, das klingt immer toll, ich kriege das gerettet. Und es ist wesentlich weniger anspruchsvoll für mich, als so einen Vortrag in 18 Minuten irgendein Thema wirklich auf den Punkt zu senden. Ja. Das wäre für mich, da wäre ich wahrscheinlich schon nochmal aufgeregter. Und ich habe übrigens, was sich jetzt schon mal daraus ergeben hat, aus dem hier ein bisschen Nähkästchen plaudern, habe Dieter wieder getroffen, ja auch Backstage mehrfach. Und Dieter setzt sich auf jeden Fall gerade hinter den Kulissen wieder dafür ein, dass ich vielleicht auch nochmal mit Vorträgen in irgendeiner Form da wieder stattfinde. Mal gucken, was sich daraus so ergibt. Naja, das will ich dazu sagen. Und ich glaube auch, also wenn meine Aufregung vorher 9 von 10 gewesen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich auch danach haben wir im Podcast auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, eine andere Ekstase danach gefühlt, weil dann wäre ich ja total erleichtert gewesen, wenn es gut gegangen wäre.
Der Gefühlskontrast wäre stärker gewesen wahrscheinlich, ja.
Das ist ja die klassische Dualität, also so mit den hohen Bergen gibt es ein tiefes Tal und andersrum, wenn du halt vorher eine Woche lang nicht schlafen kannst, an dem Tag 10 Mal auf Klo bist, nichts essen kannst und du die ganze Zeit leidest, schon 5 Tage vorher, dann ist ja allein schon das Gefühl, es tut jetzt nicht mehr weh. Und ich habe so, allein die Erleichterung lässt dich ja im Kontrast zu dem Teil vorher schon wie auf dem höchsten Berg fühlen. Und diesen Kontrast hast du ja nicht. Und ich muss sagen, ich bin damit in Ordnung. Also ich brauche dieses Krasse nicht. Und was ich auch noch mal, was mir so aufgefallen ist, wann war das? Gestern war ich in der Stadt und war einkaufen. Auf dem Weg in Alnatura rein, ich hatte Kopfhörer drauf, war vorher Fahrrad gefahren, habe irgendeinen schönen Song gehört und ich war so aus dem Nichts raus, hat mich so richtig so eine Freude gepackt, die ähnlich war in der Intensität wie auf der Bühne.
Die so angeflogen kam.
Ja, die so angeflogen kam. Die einfach so, ach, so eine Grunddankbarkeit, die aber nicht jetzt, dass ich doch mal an die Bühne direkt gedacht habe und dachte, ach cool, jetzt irgendwie, jetzt am Montag kickt es mich nochmal, vielleicht hat es irgendwie mit reingespielt, aber es war eher so, dass ich fühle den Song, irgendwie das Wetter ist schön, ich darf jetzt hier im Supermarkt irgendwie leckere Sachen einkaufen, irgendwie ist so, also und ich habe schon so oft die Erfahrung gemacht, von echter Freude bei Dingen, die nichts mit Bühne zu tun haben, die nichts mit irgendwas erreichen, mit Erkämpfen und Durchsetzen und Errungenschaften, sondern wo einfach, oh, ist das schön gerade hier zu sein, ist das schön gerade mit euch hier zu sitzen, ist das schön gerade der Sonnenuntergang, ist das schön gerade hier Handpan in dieser Natur zu spielen und das ist, hat die gleiche Wertigkeit, die gleiche Intensität und ist so viel leichter zu haben. Und ich glaube eher, dass das Hinterherrennen hinter diesen Errungenschaften und Erfolgen sogar einem die andere Art der Freuden tendenziell eher verbaut.
Verbaut, Scheuklappen.
Weil du gar nicht mehr dafür offen bist und weil du ja ständig überarbeitet bist und ja ständig in dem Tal hängst, bis du dann kurz auf den Berg hängst.
Und immer der Fokus auf die Zukunft.
Ja.
Und der schöne Moment, der findet halt in der Gegenwart statt. Und wenn du gedanklich immer in der Zukunft bist, in der nächsten Planung, dann übersiehst du den jetzigen Moment und die Mystik, die der Moment möglicherweise bereithält. Aber ich kenne das Gefühl auch, dieses aus dem Nichts heraus zufliegen von einem manchmal ganz dezenten Glücksgefühl und manchmal aber auch richtig überfließend, überbordend mit Gänsehaut und allem drum und dran, scheinbar aus dem Nichts heraus. Mhm. Und da brauchst gar nicht viel dazu.
Ja.
Also manchmal ist es der Gedanke, ich gehe in den Supermarkt rein und krass, wie in was für einem Überfluss, was ich die Möglichkeit habe, mir alles zu kaufen.
Mhm.
Also was du auch angesprochen hast, ne?
Ja.
Und das erzähle ich ja auch immer gerne, wenn wir es eben schaffen, diese sogenannten Selbstverständlichkeiten, die wir ja alle für so normal halten, weil wir halt in so einer krass reichen Gesellschaft, und mit krass reicher Gesellschaft meine ich, dass wir die Möglichkeit haben, uns jeden Tag Essen zu kaufen, dass wir Kleider auf dem Leib tragen, dass wir medizinisch versorgt sind. Also diese Sachen, die für die meisten Menschen selbstverständlich sind,
ja,
wo man gar nicht drüber nachdenkt. Man denkt nur drüber nach, was alles scheiße ist, was alles fehlt, was alles nicht funktioniert. Aber diese grundsätzliche Sache, dass du nachts ein Dach über dem Kopf hast, dass du ein Bett hast, in dem du schlafen kannst. Also diese Sache,
ja,
ich mache mir die immer und immer und immer und immer wieder bewusst und bin dann aber auch wirklich dankbar dafür und weiß es jedes Mal neu zu schätzen. Und so ein kleines ähnliches Gefühl hatte ich gerade vor ein paar Tagen, mein Teichprojekt, ne?
Mhm.
Als ich dann, wenn ich Zeit habe, setze ich mich ja dann immer abends, ist dann ein bisschen Schatten, und wo es so heiß war, dann habe ich mir einen Stuhl geholt, habe mich dann so an den Rand gesetzt und habe dann so die Libellen beobachtet und habe gedacht, Alter, wie geil ist das denn bitte?
Morgens am Kleinen, abends am Großen, oder wie?
Ja,
ist das der Modus?
Ist das so der Modus, ja. Wir starten klein und enden groß.
Ey, und auch mit dem Stand-Up-Paddle, das kostet, wenn man das gebraucht irgendwo kauft, kriegt man das wahrscheinlich für 200 Euro oder so. Und das hält dann auch eine Zeit lang. Und wenn man irgendwie die Chance hat, zu einem kleinen Flüsschen oder sowas, irgendein Alt reinzufahren und einfach, das haben wir ja gestern Abend wieder gemacht, im Stand-Up-Paddle da rein, kleine Enten sehen, da putzt sich noch Nutria am Rand, da man hört die Frösche quaken, die Störche sind da. Das ist so günstig, also so, und es ist potenziell, kann das so schön sein und so eine Lebensqualität, und ganz oft haben wir halt keine Zeit für solche Dinge, weil wir uns so andere große Lebensträume unbedingt erfüllen wollen, weil wir denken, die machen dann den großen Unterschied, und ich glaube, das ist wirklich das ganz, ganz große Missverständnis, was getrieben und angestrengt machen kann. Und ja, das habe ich jetzt einfach wieder gemerkt. Also und wie frei das auch macht. Also wenn man sich davon loslöst und zwar bereit ist, mal Dinge zu tun, auch mit einer, haben wir auch drüber gesprochen schon, also mit der Idee, oh cool, aus dem könnte sich ja vielleicht das ergeben. Mhm. Und ach, guck mal, ich war ja vor einem Jahr bei Greater auf der Straße, also quasi Straßenmusik gemacht und dachte, ach komm, ich gehe mal dahin und ne, wer weiß, vielleicht ergibt sich ja auch was anderes. Also das heißt, ich denke ja die Zukunft mit, da haben wir ja drüber gesprochen. Aber es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn es nur dafür ist, ist auch vollkommen in Ordnung. Und auch für mich, also wenn ich da jetzt reinspüre, das war eine mega schöne Erfahrung. Und wenn das letzte Mal war, wenn das jetzt schon der Peak war, meiner Handpellen-Karriere, ist das für mich fein.
Mhm.
So, also, weil was ja auch die Gefahr ist, wenn du halt in diesem Traumdenken bist, dann ist ja, okay, was ist, and what's next? Das habe ich jetzt. So, was kommt denn jetzt? Also wenn du in dieser Logik von, ich muss Dinge erreichen, um dann Glück zu sammeln, und da liegt das Glück, wenn du in diesem Rennen gefangen bist, kommt ja jetzt ja der Stress, scheiße, vor 10.000 habe ich jetzt schon gespielt.
Jetzt müssen es mehr sein.
Jetzt müssen es mehr, oder das muss dann noch intensiver oder länger. Das
ist dann die Frage, was dann die Definition von the next step ist. Also ist the next step eine noch größere Veranstaltung mit noch mehr Menschen? Das halte ich für relativ Also es kann sein, aber es ist eher unwahrscheinlich.
Ja.
Oder ist es...
Es ist ein Headliner. Ich müsste dann an Mike Baums Stelle, da könnte man dann sagen, ich war jetzt eine Pause.
Okay, ja. Okay.
Ich möchte abschließen oder eröffnen.
Positionierung ist dann nochmal... Ja,
und eine Wichtigkeit.
Aber ganz ehrlich, das sind ja dann fast nur noch Nuancen. Also das ist ja dann fast nur noch die Bedeutung, die wir im Kopf dazufügen, aber hat ja nichts mehr mit, ich erreiche jetzt so, also ob du in der Pause vor 10.000 Menschen spielst oder als Headliner vor 10.000 Menschen, what's the difference?
Ja.
Also außer, dass du dir ein mentales Etikett ins Gehirn bappen kannst, ich war der Headliner der Veranstaltung.
Ja.
Ja, mag nochmal nicer klingen, aber am Ende ist es Schall und Rauch vom Gefühl her. Worauf ich hinaus wollte, war, wenn wir jetzt in deinem Fall in die Handpan-Szene reingucken, ne, dann könntest du ja jetzt zum Beispiel auf einem größeren Festival dann so ein All-Stars-Konzert sein. So die größten Namen finden sich zusammen und spielen zusammen. Hast du ja wahrscheinlich schon gemacht, nehme ich mal an.
Ja, also ich meine, ich habe mir selber eine Bühne gebastelt.
Ja, kann man gut. Kann man Ziele erreichen.
Also ich meine, jetzt Sonntag in der Woche ist die Reihenfolge ich. Dann Maloy, die würde ich sagen, eine der most hyped Handpan-Players der Welt ist. Und danach Malte Marten, der safe, also weltweit gesehen.
Wir haben ihn schon gekannt, da war er noch ganz klein.
Ja, richtig.
Ganz klein.
Und also insofern habe ich mir die Bühne einfach selber gebastelt.
Ja.
Aber klar, also so meine Idee wäre schon, jetzt auf anderen Handpan-Festivals.
Aber spielt ihr dann auch zusammen, also nicht nur nacheinander, sondern mal gemeinsam auf der Bühne?
Ich werde bestimmt mit Malte da auch nochmal, also ich habe mit Malte ja auch beim Konzert schon mal bei ihm zusammengespielt.
Ja. Ja.
Aber klar, also jetzt so als Handpan-Karriere-Step wäre jetzt so der nächste Step für mich, wäre jetzt so regelmäßig so bei den Top 20 Handpan-Playern auch so normal gebucht zu werden auf den Festivals. Das findet ja bisher noch nicht so statt. Also dass ich jetzt... Wie eben einen Alexander Merckx, einen Dan Mulqueen, so die ganzen Big Names, Maloy, wie die quasi auch regelmäßig einfach als normaler Main Act auf anderen Festivals gebucht werden. Das wäre so Karriere-Step-mäßig der nächste Schritt und ich hätte auch Lust drauf. Aber ich weiß auch gar nicht, ob es cool ist, weil richtig viel verdient man bei Handpan-Festivals nicht.
Ich wollte gerade sagen, also reich bist du davon nicht. Selbst wenn du da zu den Tops gehörst, ist es, glaube ich, noch überschaubar vom Finanziellen.
Ja.
Es ist immer krasse Reisen, ne? Dann fängt es vielleicht sogar an, international zu werden. Dann wirst du nach Italien eingeladen, dann wirst du nach Polen eingeladen, dann wirst du vielleicht mal ins nicht-europäische Ausland, aka China oder sonst irgendwas eingeladen.
China war ich ja schon auf dem Handpan-Festival.
Das ist natürlich eine Mega-Reise.
Ja.
Macht mit Sicherheit Spaß und nach einer Zeit ist es so, dass du denkst, krass, jetzt wäre ich viel lieber mal zu Hause auf meiner Weinterrasse und würde gerne mal ein alkoholfreies Bier trinken und mal ein bisschen meine Ruhe haben. Also so ging es mir jedenfalls. Ich habe mal einen Beruf gemacht, von dem träumen viele, beim Fernsehen gearbeitet und war da bei ganz vielen Shows und habe tolle Städte erlebt, tolle Hotels. Ich habe zu der Zeit wirklich so alle angesagten Stars, so im Massenfernsehen Stars, aus nächster Nähe gesehen, bei den Proben gesehen, hinter
also
den
wirklich
Kulissen erlebt.
A-Level, Top-Superstar, also die bekanntesten
Shakira,
der Welt. Ne? Angelina Jolie, Stories.
Also ich weiß gar nicht, wer es alles war. Die Deutschen sowieso, aber auch so die internationalen, Tom Hanks. Und das ist aufregend, gerade am Anfang, ne? Aftershow-Partys gab es dann noch. Und da war das alles Glimmer und Glitzer und dann hast du das ein paar Jahre gemacht und dann wurde das so normal. Und irgendwann wurde es von normal wurd's zu viel. Mhm. Dann haben sich die Städte wiederholt, dann haben sich die Hallen wiederholt, das kannte man dann alles schon. Es war immer so dasselbe und es wurde dann ein ganz normaler Job. Und deswegen kann man dann vielleicht auch irgendwann mal loslassen, wenn es.
Ja.
Was mir übrigens damals nicht gelungen ist, das ist übrigens eine spannende Geschichte. Da kamen ganz viele Leute zu mir und haben gesagt, das ist so krass, was du machst. Also die waren diejenigen, die das so idealisiert haben, dass man so einen coolen Job macht.
Ja.
Und mir hat es gar keine Freude mehr. Also gar keine Freude ist jetzt vielleicht sogar, aber nicht mehr dieses Level. Es war halt, es war viel Reisezeit, man war viel unterwegs, es war anstrengend. Und man darf auch nicht vergessen, du hast es jetzt bei Greater auch gesehen, da bist du nicht nur ein oder zwei Tage in so einer Halle, sondern dann bist du halt 5, 6 Tage in so einer Halle, manchmal unter Tage und du siehst kein Tageslicht. Du hast diese krass abgestandene Luft, du hast diese merkwürdige Welt, die immer dunkel ist, wo auch die ganze Zeit Krach ist, weil da wuselst, da sind Proben, da ist dies, da ist das, das künstliche Licht und so weiter. Das ist nicht nur alles Zuckerschlecken.
Ja.
Und Aber dadurch, dass so viele Leute immer gesagt haben, oh, das ist so ein krasser Job, den du machst, so geil, so geil, so geil, habe ich nicht davon ablassen können. Mhm. Aber nicht, weil ich es geil fand, sondern weil die anderen das auf mich projiziert haben und ich gemeint habe, ich muss dabei bleiben, alle finden das so geil.
Ja.
Also das musst du dir mal vorstellen. Ich hatte damals nicht diesen Entschluss fassen können, zu sagen, ja komm, das soll jetzt jemand anderes machen. Irgendwie habe ich mich daran festgekrallt, weil so viele andere Leute sowas Krasses in mich reinprojiziert haben.
Ja, funny. Kann ich gut nachvollziehen. Total, und ist ja echt totaler Wahnsinn, das nur zu denken, so, ich muss das jetzt machen, weil es ist ja ein Privileg, dass ich das machen darf. Mhm. Und deswegen muss ich das jetzt hier weiter reiten. Ich glaube, es sind auch ganz viele Leute, die erfolgreich sind, die dann denken, sie müssen jetzt weiter das nutzen und dann vielleicht schon längst zerbrochen sind an dem Ruhm und an dem Druck, aber denken, nein, das ist meine Chance, das muss ich jetzt noch mitnehmen und das muss ich jetzt auch noch machen. Mhm. Und scheiße, sagen so, nee, weiß ich doch gar nicht.
Und alle anderen sagen, ey Junge, geil, das musst du jetzt und so.
Und dann fühlt sich ja noch schlechter, wenn es dir nicht gut damit geht. Also es macht innerlich total was mit dir, wenn alle sagen, geil, das ist ja das Geilste überhaupt und du, dann verprügelst du dich ja selber nichts. Jetzt freu dich doch mal, du Arschloch. So. Und das kann dann so einen Druck aufbauen. Und ja, also gleichzeitig, ne, total, also das Spannende daran ist ja, also ich weiß nicht, ob man, wenn man jetzt zuhört, hier denkt, ja, okay, also dass ich das jetzt irgendwie schlecht rede oder so, aber es ist ja, war eine rundum positive Erfahrung.
Ja,
also ich
war toll.
Bin
also
richtig auch froh.
Aus der Zuschauerperspektive war es
rundum. Ja, und so übrigens, also wenn das hier Leute, die uns neu gesehen haben, am Wochenende gerade hören, auch ey, so cool, dass für die wirklich in so vielen Stories verlinkt, dass ich irgendwann dachte, nee, ich kann jetzt nicht die auch noch annehmen, die auch noch. Also ich habe dann irgendwann, also ich habe Dutzende Stories gar nicht angenommen und trotzdem war meine Story voll mit irgendwelchen Bildern aus der Halle und es war eine super schöne Erfahrung. Ich würde es jederzeit wieder machen, deswegen ich freue mich total, also auch wenn Leute von Greater das hier hören, ich will überhaupt nicht undankbar klingen.
Aber ich glaube, das ist, hört man da auch nicht raus. Aber ich glaube, wir versuchen einfach nur ein realistisches Level da reinzubringen.
Ja, dass das einfach, es kann ja auch, und ich will gar nicht anderen Leuten andere Erfahrungen absprechen, es kann ja sein, dass Leute jetzt am Wochenende das erste Mal beim Greater Festival gesprochen haben und jetzt immer noch total hyped sind und sagen, boah geil, Alter, ich fühle mich ja immer noch mega gut.
Das soll ja auch so gut sein. Das Problem ist halt nur, wenn du daran die Hoffnung knüpfst, dass jetzt, wo dieser Peak erreicht ist, jetzt war dieser große Moment vom ersten Auftritt auf der Greater Bühne, die Erwartungshaltung, dass es jetzt unbedingt so weitergehen muss.
Ja.
Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Also es wird vielleicht kleinere Sachen geben. Manchmal gibt es vielleicht gar nichts mehr danach und dann war das ein einmaliges Rauschen. Muss nicht sein, kann aber sein und ich finde es einfach nur eine gesunde Einstellung, wenn man sich vorher damit auseinandersetzt, dass es genauso sein kann und dann auch also mit Überzeugung sagen kann, und wenn es so kommt, ist es auch völlig fein, weil das ändert nichts mehr an der tollen Erfahrung, die man gemacht hat.
Genau.
Sondern
die soll man auch gar nicht schlecht reden oder vermeiden wollen, aber das steuern zu wollen, ich muss jetzt was ganz Bestimmtes fühlen, weil es ist etwas passiert. Weil da kann man nämlich richtig in eine Depression auch kippen, wenn man denkt, oh, das muss doch jetzt der glücklichste Tag meines Lebens sein und dann bist du nicht glücklich. Das kippt dann für viele halt komplett um. Also da kenne ich ja wirklich einige Leute, die das bei ihrem ersten Buch, als sie das in Händen gehalten haben, empfunden haben, weil alle immer gesagt haben, oh, dieser Moment muss doch so toll sein, dann steht da dein Name auf deinem ersten Buch. Und dann siehst du das und dann bist du ganz außer dir vor Freude. Bei mir war das mit meinem ersten Buch ähnlich wie jetzt. Es war schön. Mhm. Es wurde mir zugerufen, weil es war gerade Peak, erste Corona-Welle. Das heißt, wir konnten noch nicht mal uns die Hand geben oder so im Verlag, sondern es wurde wirklich so über so einen Raum mit Maske so zugeworfen, mein erstes Buch. Und ich habe es mir angeguckt, dachte, ja, schön, ist doch schön. Ja. Und aber kein Hype, nix. Und bei anderen kenne ich wirklich mittlerweile einige Geschichten von Leuten, die gesagt haben, dass sie in ein richtiges Loch gefallen sind, weil die so viel in diesen Moment reinprojiziert und erwartet haben und dann komplett enttäuscht waren, dass es nichts mit denen gemacht hat. Also das Buch sah gut aus, war alles fein.
Buch ist eine Riesenrampe, ne? Du arbeitest so lange an einem Buch und da sind so viele lose Enden, die es zu einem roten Faden zu verknüpfen gilt. Und wenn das gelingt, dann müsste man eigentlich wirklich erwarten, dass der Moment wirklich so, und das wird ja auch ganz viel auf Social Media, und da haben wir wieder diese Projektion, du siehst diese Videos von Menschen, die ein Buch geschrieben haben, die das dann aus der Schachtel, das zum ersten Mal und Jubel und so, und dann machst du das und denkst so, ja okay, sieht schön aus, ja, ist gut geworden.
Ist doch nicht schlecht.
Und jetzt? Genau, oder ist nicht schlecht geworden.
Ja, so genau, also noch nicht mal gut geworden, sondern so, oder da fällt schlecht. Schon der erste Fehler auf direkt, so, ah, fuck.
Genau, Seite 3.
Ja, so, also das ist halt eben diese Erwartung und ich muss wirklich sagen, also ich bin so happy aber damit, so jetzt durchs Leben zu gehen, also einfach diesen äußeren Errungenschaften nicht mehr so viel Bedeutung zu geben. Ich bin jemand, der total ehrgeizig ist, der total Freude daran hat. Deswegen bin ich ja auch Snowboard-Contests gefahren, weil mir es Bock gemacht hat, mich mit anderen zu messen, weil ich super gut funktioniere unter Druck und wenn ich bewertet werde. Ich habe auch Bock, so auf Bühnen abzureißen und einen besonders guten Eindruck zu machen. Und all diese Dinge, ist nicht, dass mich das gar nicht tangiert von der Grundeinstellung meines Wesens, aber ich habe echt gemerkt über die letzten Jahre mit der immer intensiveren Auseinandersetzung und Schärfen dieser Perspektive von Loslassen, Desidentifikation, weniger Bedeutung den äußeren Umständen im eigenen Leben geben, was wie viel freier das von allem macht. Dann kannst du eine total schöne Erfahrung haben. Also es waren ja wirklich tolle Tage, die wir da hatten, auch unsere Spontan-Session draußen, die wir dann noch gemacht haben, wo wir Handpan zusammen gespielt haben, beide gerappt und da standen, keine Ahnung, 50 Leute die so auf einer Nichtbühne.
Ja.
Der Sound war scheiße, so, man hat uns kaum gehört, aber die Leute waren voll so dabei. Ja, ich habe die zwischendurch noch ein bisschen singen lassen und dann haben die noch geklatscht. Ich habe Handpan gespielt, du hast dann darüber gerappt. Es war super schön.
Und umgekehrt, ja.
Ja, es war super, super schön. Es hat richtig viel Spaß gemacht.
Ja.
Und so, und jetzt passiert was anderes und das ist vollkommen in Ordnung.
Nun, vielleicht sind ja jetzt hier gerade im Moment, wir hatten nämlich Karten dabei, Hörenden, die uns da zum ersten Mal gesehen haben, die jetzt unseren Podcast entdeckt haben und uns jetzt zum ersten Mal hören. Liebe geht raus an euch, Liebe geht raus an die Stammhörenden von unserem Podcast, alle willkommen. Und mir ist aufgefallen, ich habe sogar noch eine Negativgeschichte von dem, was wir gerade besprochen haben. Wer es nicht weiß, wer es hören will, in den 90ern war ich mal fast sowas wie ein Hip-Hop-Star. Ein deutscher Hip-Hop-Star. Also ich hatte einen Label-Vertrag und hatte Musikvideos und alles, was man so hat. Und meine allererste Single damals kam, und das ist das Gegenteil von dem Gefühl, was du gerade beschrieben hast, weil im Gegensatz zu meiner Geschichte hast du ja einen Verlag, der sehr viel Fingerspitzengefühl in das Thema Gestaltung steckt, wo mir als Designer ja auch das Herz aufgeht. Also dein Buch, selbst wenn es inhaltlich schwach wäre, was es nicht ist, ist es ein verdammt schönes Buch und man hat es einfach gerne in den Händen. Ich weiß nicht, hast du vorab das Layout gesehen und hast was dazu sagen?
Schon,
okay,
ja.
Jetzt muss man dazu sagen, das gab es bei mir nicht, sondern bei mir kam sozusagen nur ein Paket mit der ersten Single-Auskupplung aus dem geplanten Album, was nie stattgefunden hat. Und ich bin natürlich auch mit dieser, also es gab ein Fotoshooting und die Plattenfirma bezahlt eine Agentur und die macht das Layout und es wird alles ganz geil und so. Alter, ich kriege dieses Paket. Das war in den 90ern, da war ich jung, da war ich grün hinter den Ohren, ich habe mich noch nicht mit Spiritualität, ich habe mich noch nicht mit Bewusstsein und diesen ganzen Themen, sondern ich war voll im Film drin. Ich wollte Hip-Hop-Star werden, ich wollte groß rauskommen, ich wollte berühmt werden, ich wollte, dass mich alle Leute lieben, alle Leute meine Musik und der geilste Player sein. Das wollte ich.
Das wollte ich,
Das Paket kam, ich so, geil, mach das Paket auf, nimm diese erste, da waren dann Unterpakete drin, nochmal aufgemacht, nimm diese erste Single raus. Und ich dachte, ich fall vom Glauben ab. Das war so mies, so lieblos gestaltet. Also wirklich, das Cover hatte die naheliegendste, wirklich die, auf die auch meine Oma gekommen wäre, das visuell umzusetzen. So war das umgesetzt.
Ja.
Und es war, ich hatte den Eindruck, es hat jemand in 5 Minuten dahin geklatscht und dann, geil, so nehmen wir es, super.
Ja.
Also ich war unfassbar enttäuscht. Ich hatte gar keinen Bock, die einzulegen. Ich hätte es am liebsten wieder in die Verpackung und hätte sie weggeschickt. Also das gibt es dann auch. Also eine riesen Ballon an Erwartung. Ich weiß gar nicht, ob man den auch hätte mit einem guten Layout erfüllen können, diesen riesen aufgeblasenen Ballon, diesen Ego-Ballon, den ich da gefahren habe. Aber dann wirklich jetzt auch aus Jahre Abstand und gestalterisch, ne, da kenne ich mich auch ein bisschen damit aus, da steckte wirklich nicht viel Liebe drin.
Ja.
Und das war so enttäuschend, weil man ja selbst so viel da reingesteckt hat. Und dann kommt das und du hast es vorher noch nie, und da war ja nichts mehr zu ändern oder zu diskutieren, sondern das war ja so gedruckt, das ging ja so an die Märkte raus. Und ich so, ach du Scheiße.
Stimmt, super gut, dass du diese Geschichte erzählst, weil den Teil habe ich ja bei bei der Erzählung eben noch rausgelassen oder bei den Möglichkeiten. Also Stichwort Berg und Tal. Es kann ja sein, dass du wochenlang im Tal bist, weil du mega aufgeregt bist. Und dann erfüllst du deine Erwartungen nicht und dann gehst du erst so richtig noch tiefer ins Tal. Weil also dass du danach auf dem Berg stehst, passiert ja nur, wenn du dann zufrieden bist mit dem. Also dass es dann mindestens okay gelaufen ist oder halt sehr gut. Aber wenn du, also witzigerweise ist genau eine der Moderatoren, die Celine Flores Villas, glaube ich heißt sie. Celine auf jeden Fall, Miss LinkedIn, hat da auch moderiert und die hat mal erzählt in irgendeinem Post, vor ein paar Jahren, dass sie bis dahin eigentlich nie zufrieden von der Bühne runtergegangen ist, weil sie so perfektionistisch ist, dass sie immer gesagt hat, erster Satz, fuck, also in ihrem Kopf, danach, fuck, den einen Punkt hätte ich anders rüberbringen müssen. Also sie ist so.
Das ist ein Rezept zum Unglücklichsein. Ja. Ne? Da wollte ich fast reinkrätschen, als du gesagt hast, weil der sicherste Weg zum Unglücklichsein ist dieser Perfektionsanspruch an sich selbst.
Ja.
Und nicht auch mal zu sagen, okay, man hätte es vielleicht ein bisschen besser machen können, aber alles in allem bin ich zufrieden. Warum nicht? Und es fällt ja niemandem auf. Es fällt, also wenn es nicht komplett scheiße ist, fällt es niemandem auf, außer dir selbst. Ja. Niemand sonst.
Und ich glaube auch, dass die Gefahr, dass was komplett schief geht, trotzdem in Anführungsstrichen, ist halt viel höher, je genauer du eine Vorstellung davon hast, wie es zu sein hat.
Sein muss.
Genau.
Und die Welt, die macht ja sowieso, was sie will. Und je genauer du das Bild hast, wie die Welt sich entwickeln soll, wie sich dieser Moment darstellt, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass die Realität davon abweicht und du wahnsinnig enttäuscht bist, weil das nicht genau so ist, wie du dir das vorgestellt hast. Typisches Beispiel aus dem wahren Leben ist der von der Gesellschaft so hoch gehypte Hochzeitstag, wo alles perfekt sein muss, wo alles durchgeplant ist, minutiös und es muss genau das sein und genau das sein und wehe, diese Wirten passen nicht zu den Blumen und das, dies, das und dann gibt es riesen Katastrophen. Boah, Leute, macht euch locker. Das Leben macht es genauso, wie es das Leben vorhat.
Und ich glaube, was halt dann noch passiert, abgesehen davon, dass du dann danach dich halt an den Details aufhängst, ist, dass es dich halt in der Situation auch völlig lähmen kann, wenn du dann währenddessen schon merkst, also wenn du den Perfektionsanspruch hast und es geht etwas Größeres schief auf der Bühne, kann es sein, dass du danach für den Vortrag ab dann raus bist mit deiner Präsenz, weil du die ganze Zeit wieder daran denkst,
am sagst, Kopf
fuck,
da bist.
Fuck. Oder dann die schon Freude komplett enttäuscht.
Die Freude da und die Leichtigkeit dabei verlierst und dann gibt es so eine Abspiel und das ist natürlich, das ist ein ganz schlimmes Ding. Das ist mir Gott sei Dank noch nie passiert, aber das stelle ich mir ganz schlimm vor. Doch, stimmt nicht, es ist mir einmal passiert. Bei einem technischen Vortrag hatte ich dir, glaube ich, mal erzählt die Geschichte, wo ein ziemlich bekannter Typ aus der Szene damals, also das hatte noch nichts mit Gesundheit oder Bewusstsein oder sonst was zu tun, sondern es ging noch um rein technische Sachen. So habe ich ja angefangen in der Joomla-Community. Und dann war ich bei einer anderen Veranstaltung beim Konkurrenzprodukt sozusagen eingeladen als Speaker. Und vor mir kam einer, den ich selbst total nice fand, weil der so Mr. Allwissen ist irgendwie. Und der hat einen richtig guten Vortrag abgerockt und der hat ungefähr 80% von dem gesagt, was ich danach sagen wollte.
Ja.
Und da war ich so vor den Kopf gestoßen. Und dann wurde ich noch vom Hauptraum, weil die ihr Programm geändert haben, in kleiner. Also es ging alles schief, was schief gehen konnte. Und ich war nicht in der Lage, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, wenn ich gleich mal proben. Ich war nicht in der Lage, das loszulassen, sondern ich habe dann Teile von meinem Vortrag weggelassen, weil ich gedacht habe, ich kann das sowieso nicht so gut sagen, wie er es vorher gesagt hat. Die Leute haben es schon gehört, die brauchen es jetzt nicht nochmal von mir zu hören. Dabei waren da vielleicht auch jetzt, also es gab ja mehrere Räume, vielleicht waren da jetzt ganz andere. Also ich habe mir nur Geschichten erzählt und es war, ich glaube, der schlechteste Vortrag, den ich je gemacht habe. Und der Vortrag, wo ich am erleichtertsten war, als er endlich vorbei war.
Einfach also nur überhaupt Hauptsache irgendwie durchgestanden.
Gar keine Freude und danach auch völlig niedergeschlagen. Also ich bin danach, das war eine Veranstaltung, war an einem See und ich bin danach Mutterseelen allein einmal um den See gelaufen, um den Kopf freizukriegen, weil ich überhaupt nicht fassen konnte, was da gerade passiert ist.
Ja.
Also ich kenne das Gefühl. Und wenn du da drin steckst, also ich glaube, vielleicht gibt es ja auch Tricks, die man anwenden kann, aber ich wusste damals keinen und dann war ich in diesem Loch drin und ich konnte mich aus diesem Loch nicht mehr
rausholen. Ich meine, unser Trick heute, den du auch so machen würdest oder was ja wirklich, also
darüber sprechen.
Ist genau, also als erst sagen so, Leute, ich habe einen Vortrag vorbereitet und ich habe mir gerade mein Idol angeguckt.
Würden wir heute machen.
Und der sagt, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt drüber nachdenke, in meinem, was im Seminarraum passiert ist, oder dem, also Meditationsraum muss man eher sagen, da habe ich ja eine Handpan-Klangreise gespielt und dann gibt es eine Stelle, die war gerade auch in der Story und die hat jemand genau den krassesten Fehler, den ich während dieser Klangreise gemacht, gepostet, als positiven Moment von dem Ganzen.
Ach, wo du da die Strophe
wiederholst. Genau, ich habe einfach die Strophe wiederholt.
Ja, das war ja nicht schlimm, das war ja witzig.
Ja, ja, na klar, aber man könnte jetzt, je nachdem...
Man könnte sagen, das ist ein Fehler gewesen.
Ja, aber man könnte ja, also es war an einer super dramatischen Stelle, ich will ja die Leute, wenn mir jetzt wichtig, wenn ich sage, ich möchte die Leute da so richtig in dieses Gefühl von Trauer reinbringen und vom Berührtsein. Und an einer der berührendsten Stellen habe ich eine Strophe doppelt gesungen. Und darüber könnte man sich richtig ärgern, wenn man den, also, und ich habe ja schon den Anspruch, Texte richtig hinzukriegen. Ab diesmal bin ich den langen Text auch nicht vorher direkt nochmal durchgegangen. Weil
normalerweise
ich
eine kannst Woche, du den ja auch. Ja,
genau.
Ja.
Aber aus irgendeinem Grund war ich da nicht ganz da und habe die eine Strophe nochmal gemacht. Und dann ist mir das aufgefallen, weil ich dachte, das hast du doch eben schon mal gesagt. So nach irgendwie drei Durchgängen
habe ich gesagt. Ich habe es direkt gemerkt. Also ich muss beim ersten Satz,
das hat er schon gesagt. Genau, und ich habe ein paar Zeilen gebraucht, wo ich so, Moment. Und dadurch, und dann habe ich aber den geilen Satz gesagt, weil es mich halt nicht wirklich gestört hat in dem Moment, war ich dann halt in der Lage zu sagen, das ist ja jetzt falsch jetzt. Und dann vorher hatte ich halt gesagt, dass ich hobbymäßig
auswendig lerne.
Da habe ich gesagt, jetzt seht ihr, ich bin ja Hobby-Texte auswendig, kein Profi-Texte auswendig lernen. Und dadurch war es ein super Witz. Und später habe ich dann nochmal gesagt, also so im Scherz behauptet, dass ich das absichtlich gemacht habe, um irgendeinen Effekt damit zu erzielen. Und wenn du es so aufgreifst, ich glaube, dass mir das nur gelingt, dann in dem Moment damit dann umzugehen und daraus aus so einer Scheiße dann Gold zu machen, in dem Sinne, sodass eher ein Moment ist, wo die Leute sagen, geil, wie der damit da umgegangen ist, ist ein Grund, weil es auch wirklich okay für mich ist. Mhm. Und dadurch fühle ich mich so krank unverwundbar auf der Bühne. Mhm. Und das war ja an vielen anderen Stellen auch, weil ich mit mir auch so eine Vereinbarung habe, ich gebe das Beste, was ich kann auf der Bühne und selbst wenn das ist, wo ich danach sage, oh, das hätte ich aber auch anders sagen können oder das hätte man jetzt auch falsch verstehen können, in dem Moment ist das, was ich bringen konnte. Und wenn ich noch auf der Bühne merke, dass der Satz zwei Sätze vorher komisch war, dann kommentiere ich das und sage so, ey, warte mal Leute, gerade das, was ich gerade gesagt habe, das kann man, glaube ich, ganz falsch verstehen. Ne? So wollte ich das gar nicht. Also da müsste ich gerade nochmal was. So, dann ist alles fein. Okay,
weil das ist ja auch menschlich.
Ja.
Wir denken immer, und das übrigens, was wir hier erzählen, wenn jetzt ja jemand denkt, ja, aber was habe ich denn davon, wenn ich euch jetzt zuhöre, was ihr da für Abenteuer auf der Bühne erlebt, das kann man natürlich auch wunderbar aufs Leben übertragen. Ja. Das kannst du auf Präsentationen vor deinem Team übertragen.
Ein Date.
Kannst du auf ein Date übertragen. Das kannst du auf die zwischenmenschliche Kommunikation beim Bäcker übertragen. Also das sind ja diese Kommunikationsleichtigkeit, sich selbst nicht so ernst zu nehmen, sich auch mal einen Fehler zu verzeihen und auch Fehler zuzugeben und die zu verbalisieren und das vielleicht noch auf eine leichte, smarte, witzige Art und Weise, das ist ja das Surfen auf der Welle. Und das ist ja nicht nur die Bühne, sondern das ist das Leben.
Sozusagen. Und es muss halt eben nicht immer witzig sein. Also das macht ja dann wieder einen Anspruch.
Mhm. Nee, genau.
Also so, dann denkt man, oh Gott, ich muss ja jetzt irgendwie witzig
nehmen. Aber dazu stehen, ne? Also dieses Dahinterstehen.
Ja.
Und dieses, es gibt ja auch diese Businesswelle, die sagt, niemals einen Fehler zugeben. Ja. Was für ein Quatsch.
Ja.
Also was ist dann das für ein kranker Anspruch an sich selbst und für einen kranken Anspruch an die Gesellschaft. Wenn ich einen Fehler mache, mache ich einen Fehler. Wir alle machen Fehler. Selbst eine KI macht Fehler, habe ich
permanent
gehört. Meine Güte. Und da kann man doch mal sagen, ey, pass auf, stimmt, das hab ich falsch gesehen.
Ja.
Und es ist genau so, wie du sagst, du hast recht. Da brechen wir uns doch nichts ab dabei.
Nee.
Also ich habe noch nie verstanden, was daran schlimm sein soll. Dann gibt es welche, die sagen, ja, das ist eine große Stärke, seine Fehler zuzugeben. Wieso ist das eine große Stärke? Ist doch selbstverständlich, dass man Fehler macht. Also, hä?
Ja.
I don't know.
Und es macht halt wirklich alles entspannter. Auch so telefonieren wird ja für viele auch immer schwerer. Und ich bin auch nicht der größte Fan von Anrufen, aber manche Leute haben ja wirklich ein richtig krasses Thema damit. Also schieben dann Telefonate lange vor sich. Also Menschen, die mitten im Leben stehen, die dann wirklich ja, es nicht schaffen, einen Arzttermin zu vereinbaren, weil die das so perfekt machen wollen oder weil die dann denken, oh, das geht mir dann so schnell, dann bin ich überfordert. Und auch da kann man das anwenden, dass du dir eingestehst vorher, ich muss das nicht direkt alles, ich muss es auch nicht sofort auf Anhieb alles richtig sagen. Und wenn ich mal hasple, dann ist es auch okay und dann kann ich das auch kommentieren, zu sagen so, oh, sorry, ich bin gerade einfach ein bisschen überfordert oder ich bin nervös oder du kannst sogar sagen, telefonieren stresst mich.
Ja.
Ich meine eigentlich gar nicht, warum habt ihr eigentlich keinen Online-Termin? Telefonieren stresst mich total, aber gut, wir probieren es jetzt trotzdem. Ich gebe mein Bestes, okay? Löst die Situation auf, die Leute.
Ich habe gerade den Fall gehabt, also wer beschäftigt sich freiwillig schon mit Versicherungen, wenn er nicht in diesem Berufsbild ist?
Ja.
Kfz-Versicherung musste ich jetzt ummelden. Ja. Kein Plan, wie das geht. Und das Erste, was ich sage bei so einem Telefonat ist, sind Sie mal nervös? Ich habe überhaupt keine Ahnung von dem, über was wir jetzt reden.
Ja.
Reden Sie bitte langsam.
Ja.
Und wenn Sie merken, ich verstehe es nicht, haken Sie gerne nach. Weil wenn ich lange nichts sage, verstehe ich nichts.
Ja.
dann lacht der andere oder die andere auch meistens erstmal.
Ja.
Und die geben sich dann Mühe. Das ist nicht schlimm. Wir sind da keine Profis drin.
Ja.
Und der andere, von dem erwarte ich eigentlich, weil er oder sie der oder die Profi ist. Oder die Profine.
Profine,
Die Profine.
Profan.
Dass sie darauf eingehen. Und das macht meistens sind diese Menschen, die man dann hat, auch sehr, sehr hilfsbereit. Es gibt wenige Ausnahmen, wo es nicht so ist, aber die meisten sind super nett, geben sich dann Mühe. Aber man ist freundlich auch zu denen und so, wie man sie in den Wald reinruft, ruft das auch. Wenn ich natürlich wenn ich da hin anrufe und vorgebe, ich weiß alles und sie sind mein Dienstleister, sie sind mein Dienstleister und sie haben zu funktionieren, dann kann das natürlich auch ein unangenehmes Gespräch werden.
Ja, aber selbst das kann man ja dann im Zweifel vielleicht auch nochmal irgendwie kommentieren dann. Also, ja, und ich glaube, dass das dann halt auch in solchen Situationen wesentlich entspannen kann, wenn man sagt, ich rufe da jetzt einfach an und dann gucke ich. Oder ich lasse mich auch mal führen und sage, übrigens, ich habe gar keine Ahnung, sagen Sie mir doch jetzt, was zu tun ist.
Was würden Sie denn machen an meiner Stelle?
Ja, so, also ich sollte hier anrufen, weiß aber ehrlich gesagt gar nicht genau, was müssen wir denn jetzt besprechen?
Mhm.
Ich weiß es nicht. So, auch fein. Ist doch in Ordnung. Und wenn es nicht fein ist, sagt dir das dein Gegenüber. Dann kannst du damit umgehen und sagen, so, oh ja, es tut mir leid, es war mir jetzt nicht bewusst, dass es nicht in Ordnung ist. Wann würde es denn passen? Oder was kann ich dir, wie kann ich mich denn vorbereiten?
Ich hätte mich da 3 Wochen lang drauf vorbereiten müssen. Das habe ich nicht gewusst. Aber gut, dass sie es mir jetzt sagen. Vielleicht gucken wir nochmal in 3 Wochen.
Ja, so. Ja. Und ich finde, dass das eine totale, selbst wenn der Preis ist, dann das eine oder andere Ekstasegefühl weniger zu haben, nehme ich das sehr gerne in Kauf, wenn es mich nicht kaputt arbeiten lässt, wenn ich nicht der Illusion erlegen bin, dass Errungenschaften im Außen wirklich garantiert auch diese Ekstase bringen, weil manchmal bringen die, manchmal die auch nicht.
Mhm.
Das ist so mein Lieblingsbeispiel, was Heinz Strunk mal erzählt hat, der eben genau dieses Gefühl von völliger Ekstase erlebt hat, als das erste Mal sein erstes Buch, und er hatte wirklich eine krasse Karriere hinter sich, auch mit schweren Depressionen allen, und sein erstes Buch wurde bei damals TV Total vorgestellt oder wurde empfohlen und er ist dann auf die ganzen Bestseller-Listen oben geschossen und er meinte, er erinnert sich noch richtig dran, wie er in seinem Hotelzimmer, als er das passiert ist, also die Show ausgestrahlt wurde und er es gesehen hat, so richtig so ein tiefes Gefühl von, jetzt habe ich es geschafft und oh Gott, ja, es hat sich alles gelohnt und oh Gott, mein Leben hat einen Sinn und so eine ganz tiefe Glückseligkeit, die er noch nie erfahren hat und, Spoiler, seitdem auch nie mehr erfahren hat.
Das wollte ich nämlich sagen, selbst wenn du das Geschenk dieser totalen Ekstase, man muss sich halt wirklich auch die Frage stellen, ob es ein Geschenk ist, denn wenn du dann diesem Gefühl hinterher, dann ist es ein vergifteter Apfel tatsächlich. Aber ich hatte das auch und zwar bei meinem allerersten Hip-Hop-Auftritt beim Abschlussball einer Abi-Klasse. Da waren wir das erste Mal, ich war damals in einem Duo, in einem Hip-Hop-Duo gewesen und danach hatte ich auch es gab richtig geiles Feedback und da habe ich auch gedacht, jetzt sind wir auf der Spur. Dieses Gefühl hatte ich so in der Intensität nie mehr. Heute bin ich auf viel größeren Bühnen, auf größeren Veranstaltungen. Gut, ich renne dem so ein Gefühl auch nicht hinterher. Und es ist auch nicht schlimm, wenn es nicht mehr kommt. Ich hatte es einmal gehabt, aber damals wusste ich, diese Karotte gibt es. Und diese Karotte, die will ich wieder haben.
Ja.
Und dann bin ich dieser Karotte hinterher. Und dann konnten die Bühnen auf einmal größer werden oder sonst was passieren. Aber dieses Gefühl war nicht mehr das gleiche.
Ja.
Und dann war nicht nur nicht dieses Gefühl, sondern dann war eben die Enttäuschung, weil dieses Gefühl nicht mehr da war. Das ist ja wie ein Drogenrausch.
Ja.
Also was da passiert im Gehirn, das ist wahrscheinlich auch gut erforscht, was da für Adrenalin, Dopamin, Serotonin, Cocktail ausgeschüttet wird, dass du wirklich auch längere Zeit wie in so einem High bist. Ja?
Ja.
Und wer findet das nicht geil?
Und ich glaube, dass das, also meine Vermutung aus philosophischer Sicht, nicht aus psychologischer, was da psychologisch genau passiert, sollen die Menschen sagen, aber so aus philosophischer Sicht, glaube ich, entsteht dann dieses komplette Gefühl aus zwei Missverständnissen heraus. Das eine Missverständnis ist, dass man vorher die ganze Zeit ein geringes Selbstwertgefühl hatte oder so dachte, oh, bin ich das wert? Und dann kriegst du einmal so einen krassen Beweis, oh, ich bin ja doch wer wert. Und das ist wieder dieses klassische, ein vorheriger Schmerz ist dafür benötigt, für diese völlige Ekstase. Oft, nicht immer, aber kann gut sein, dass man halt dann so denkt, oh, okay, hier ist doch der Beweis, dass ich ja doch irgendwie was zu Nütze bin und all die Verletzungen der Vergangenheit lösen sich auf, die aber gar nicht hätten da sein müssen. Also die Verwirrung war vorher da und die wird temporär, aber wahrscheinlich nicht auf Dauer geheilt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du darüber deinen Selbstwert komplett heilst, ist relativ gering, sondern du willst es dann immer wieder haben.
Ja, das ist ein Rausch.
Und die zweite Verwirrung ist, dass du in dem Moment denkst, jetzt wäre fundamental irgendwas anderes. Also jetzt wäre quasi so, das hätte jetzt einen Einfluss auf die zukünftige Glückseligkeit deines Lebens.
Und die Karriere geht nur noch steil und alle.
Und dann ist dein Leben durchgespielt und jetzt habe ich es geschafft und ab jetzt wird alles leicht.
Und selbst wenn es so wäre, dann habe ich es geschafft. Das ist halt so ein geiler Satz. Was hast du denn dann geschafft? Ja. Also was kommt denn? Ganz viele Termine, ganz viel Stress, ganz viel Geld, um was du dich kümmerst, was andere dir verwalten wollen, abnehmen, dies, das. Deine Beziehung geht vielleicht in die Brüche. Deine Freunde wenden sich schlimmstenfalls von dir ab, weil du keine Zeit mehr hast. Du hast eigentlich Bock, mal wieder mit den Jungs ein Bier trinken zu gehen, sitzt aber in Kalifornien irgendwo im Hotel. Alle sagen, oh, ist das geil, dass du im Hotel in Kalifornien bist. Du bist da allein und denkst, ich will jetzt viel lieber in Buxtehude, Mannheim bei den Jungs ein Bier trinken. Also, überspitzt ein bisschen. Die Wahrheit liegt ja auch oft irgendwo dazwischen. Aber das kann alles passieren.
Ja.
Das kann alles passieren.
Ja.
Man weiß es nicht.
Deswegen hast du es halt nie geschafft in dem Sinne. Mhm. Oder immer, je nachdem, wie du es sehen willst. Mhm. Yes.
Ein schöner Ritt. Schöner Ritt.
Gut. Aufgehangen an konkreten Beispielen. Doch nochmal eins unserer Lieblingsthemen bearbeitet.
Doch, mir fällt noch was ein. Und zwar die sehr berührende Szene mit dem ehemaligen Geschäftsführer von Trigema. Ich habe jetzt seinen Namen nicht parat.
Weiß ja auch nicht genau.
Den
Gründer von Trigema.
Den Gründer von Trigema, der immer so super gekleidet ist, oft auch so eine leuchtende Krawatte. Der vielleicht guckst du gerade mal nach dem Namen. Und er war als Gesprächspartner auf der Bühne von Greta und hat erzählt, wie das so war, wie er seine Firma aufgebaut hat. Und das war ja auch immer ein sehr bodenständiger Geschäftsmann, ne, der alle Produktionsstätten in Deutschland hatte, der immer den hohen Anspruch hatte, seine Belegschaft gut zu behandeln. Also ein ehrlicher Geschäftsmann. Also das ist jedenfalls so die Geschichte, die um ihn erzählt wird oder wurde oder ist, erzählt ist. Und er hat einen Suizidversuch hinter sich. Mhm. Und warum wollte er sich umbringen? Weil er das Gefühl hatte, er wird nicht mehr gebraucht.
Ja.
Das heißt, gedanklich war er so sehr mit dieser Firma identifiziert und mit dem gebraucht werden und alle wollen was von ihm. Und er hat diese Bedeutung und diese Hoheit. Und dass das von einem Tag auf den anderen sozusagen mit dem Eintritt in die Rente und die Übergabe an die nächste Generation endet und er das Gefühl nicht ertragen konnte, nicht mehr gebraucht zu werden.
Ja.
Hat auch, glaube ich, gesagt, ne, was soll ich denn jetzt machen mit Weihnachtszeit? Soll ich gärtnern?
Ja.
Wo ich gedacht habe, Alter, wie geil ist das zu gärtnern? Also wie schön.
Aber das geht eigentlich Hand in Hand in das, was ich vorher gesagt habe, mit dem, wenn du da halt ein Selbstwertproblem vielleicht hast und du stopfst das dann, dieses Loch, mit gebraucht werden. Und aber dann ist es halt nicht wirklich durchgespielt in dir, sondern es hängt ab. Das heißt, auch wenn seine Firma vor die Hunde gegangen wäre, hätte er wahrscheinlich das gleiche Problem gehabt, wenn er nicht das Glück gehabt hätte, so ein erfolgreicher, das so erfolgreich zu steuern, was ja anderen auch passiert. Es gibt in meinem Unfollow Your Dreams, erzähle ich auch eine Geschichte von einem anderen Unternehmer, der dann sich leider erfolgreich umgebracht hat, als sein ganzes Firmenimperium zusammengestürzt ist, weil halt sein Selbstwert komplett daran hing und er dann sagte, okay, dann ist mein Leben jetzt verwirkt. Ich schaffe es nicht, irgendein Fünkchen Hoffnung zu haben, das war's. Und bei ihm war es dann auch so, aber einfach nur, weil er ausgeschieden ist. Und das ist schon krass. Also das heißt, man ist halt, es ist komplett wackelig. Selbst wenn es funktioniert, es ist komplett wackelig. Und
es garantiert nicht, dass du am Ende in der Lage bist, dich zurückzulehnen und zu sagen, ey, der Ritt war richtig geil.
Ja.
Ne? Ja. Weil da ist jetzt nur, also er hat ja gesagt, er wird auch ein bisschen eingebunden und so weiter. Aber man hat auf der Bühne gemerkt, die Tränen standen ihm schon wieder so ein bisschen. Ja. Die Stimme wurde, also er hängt da emotional so sehr drin. Und ich wünsche dem Mann wirklich von Herzen, ich glaube, das ist ein guter Typ.
Ja.
Und ich wünsche ihm, dass er das schafft, diese verbleibende Zeit zu genießen und das wird mit was zu füllen. Wenn es nicht Gärtnern ist, aber warum muss denn ein Leben auch immer spektakulär sein? Warum reicht es nicht, einen Spaziergang am Rhein zu machen? Warum reicht es nicht, sich ehrenamtlich für Vogelkästen im Wald aufzuhängen? Ja. Oder so? Also diese Dinge, da wirst du ja auch gebraucht. Meine Libellen brauchen mich zu Hause. Meine Nymphen sind hier, brauchen mich auch. Ja. Und die Wellen sind hier, die brauchen Futter und Wasser von mir. Ich werde gebraucht, verstehst du? Das kann es auch sein.
Also lieber Wolfgang Grupp, habe ich es nämlich gesagt.
Liebe geht raus.
Liebe geht raus, komm gerne zum Unfuck Your Mind Retreat, wir kriegen das alles hin. Okay, ich würde sagen, ganz wie auf den zwei Bühnen, der selbstgebauten Straßenmusikbühne und der Seminarbühne, spielen wir noch einmal To The Stars, unsere Intro-Melodie in der Leander-Alex-Version. Als mal wieder Live-Handpan-Musik.
Auf Bellas Handpan, ich muss sie gerade mal... Ich habe sie, wenn überhaupt, dann schon super lange nicht mehr gespielt.
Ist das dein Layout, aber könnte klappen.
Schon wieder wie krass stumpf die Finger sind vom Schweiß hier. Es ist auch so heiß hier. Spielen wir schon. Ja. Ach ja, das ist ein schöner fließender Übergang.
Ja.
Thank you. Dank fürs Zuhören.
Adios.
Adios.